Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und hattet wundervolle Weihnachten.
Und ein wundervolles Silvester und habt keinen Böller ins Auge bekommen.
Wir haben uns ja nochmal, warte, das Konfuse gerade ist ja eigentlich, ich fühle überhaupt nichts dabei, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen oder euch zu fragen, ob ihr schon eine Weihnachten hattet, denn bei uns ist ehrlich gesagt noch nicht mal Weihnachten vorbei, denn wir sitzen hier gerade in eurem Podcast-Kopfhörer drin und schwindeln euch mit unseren ganzen Emotionen an.
Es wird noch nicht mal Probe geknallt auf den Straßen in
Es
Berlin.
ist nichts los. Was ist heute? Der 18. Dezember.
Ja. Aber wir geben uns Mühe. Wir haben auch schon Wunderkerzen angezündet im Studio, damit wir in die Stimmung reinkommen. Und wir
Auch
atmen
das ist
jetzt tief.
gelogen.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Mit Katrin Rönecke.
Und Johannes Nichelmann. Was haben wir vor in diesen nächsten Minuten? Wir geben euch ein Best-of der interessantesten, spannendsten Gespräche, die wir geführt haben in den letzten Ausgaben. Wir sind ja noch ein recht junger Podcast, aber trotzdem, also ganz selbstbewusst würde ich
Immerhin schon
sagen.
12 Folgen, das ist
Das heißt, 12 Folgen
mehr als
pro
10.
Folge, meistens so 3 bis 4 Interviews, wenn man das mal hochrechnet, wenn man schnell wäre im Hochrechnen von Dingen.
36.
So. Unsere junge Geschichte dieses Podcasts ist verbunden mit einem Comedian. Und zwar mit Oliver Polak. Den haben wir in der ersten Folge getroffen, als er auf der Frankfurter Buchmesse war, wo Christine Watti und ich zufällig auch waren. Und Christine hat mit ihm ein langes Interview geführt. Das könnt ihr nachhören natürlich in der allerersten Folge. Und er ist uns noch ein zweites Mal begegnet, nämlich in der Folge, ich weiß nicht, Nummer 4 oder so. Da warst du auch dabei.
Voll nicht lustig.
Da ging es um den Humor und die Frage, was darf eigentlich Satire? Denn Folgendes ist passiert: Auf der Frankfurter Buchmesse hat Oliver Polak ein Buch vorgestellt. Darin beschreibt er, es geht um Judenhass, um Antisemitismus im Alltag. Und darin beschreibt er einen Fernsehmoderator, der was ganz antisemitisch Bezeichnendes zu ihm sagt. Und am Ende kommt raus, es war
Jan
Jan
Böhmermann.
Böhmermann, das Gedächtnis, das Gewissen, nee, das Gewissen der Gesellschaft, sagt man, glaube ich, auch. Jan Böhmermann, das Gewissen der Gesellschaft. Und der hat diese schlimme Sache gesagt. Darauf ist ein Feuersturm der Entrüstung entbrannt. Stefan Niggemeier hat das Ganze aufgedeckt, der ja, glaube ich, auch so der Endgegner von Jan Böhmermann ist. Ich glaube, die mögen sich nicht so richtig. Und wir wollten eben wissen, ja, Humor. Dürfen Leute noch irgendwie beleidigt werden? Darf man Minderheiten Witze machen und so weiter? Und Christine Watti, unsere Kollegin, hat deswegen gesprochen mit Samira El-Wassil, einer Comedy-Autorin und Comedian. Und die erste Frage war: Warum kann Humor so wahnsinnig hässlich erscheinen?
Da muss ich ein paar Denker zitieren, die einfach das schlauer schon ergründet haben als ich. Ein wichtiger Philosoph in Bezug auf den Humor war Henri Bergson, der gesagt hat, dass jede Form von Lachen eine Art Rache der Gesellschaft ist an dem Umstand, dass es immer weniger Freiheiten gibt. Also das ist Anfang 19. Jahrhunderts hat er das geschrieben. Und er sagte, dass dadurch, dass wir kein antisoziales Verhalten mehr an den Tag legen dürfen, weil wir natürlich, weil es Gesetze gibt, weil es Pflichten gibt, weil es soziale Normen gibt, haben wir umso mehr das Bedürfnis, über Einbrüche in eben diese gesellschaftlichen Mechaniken zu lachen, um quasi unsere kleinen antisozialen Momente doch noch kathartisch wieder auszuleben, weil sie uns ja im normalen Leben versagt bleiben. Und um die Anfangsfrage zu antworten, ist Lachen hässlich? Lachen ist immer, glaube ich, eine Form von Ausdruck darüber, dass wir einen kleinen Überraschungsmoment haben, wenn jemand, ein Comedian, erfolgreich unsere eigenen Unzulänglichkeiten und inneren Dämonen auf der Bühne sichtbar macht. Das ist die Aufgabe eines guten Comedians oder auch eines guten Karikaturisten oder eines guten Imitators, die Schwächen und Brüche, die wir immer versuchen in der Öffentlichkeit und im Alltagsleben zu verbergen, auf der Bühne sichtbar zu machen. Und wenn in diesem Moment, wo wir diesen Erkenntnisprozess haben, dass wir diese Wahrheit kurz auf der Bühne sehen und uns dann auch selber vielleicht kurz wahrnehmen und unseren inneren Phantomen, dann ist das, glaube ich, einerseits ein Lachen aus einer Erkenntnis heraus, aus einer Erleichterung heraus, aber auch um diesen Schreck und diese Angst, die man vielleicht vor den eigenen Dämonen hat, kurz zu überwinden. Deswegen, ich glaube, das sind die Momente, in denen es dann vielleicht auch hässlich ist.
Und muss man diese Hässlichkeit aushalten können? Also wenn man jetzt auf diese aktuellen Debatten guckt, oder das ist ja gar nicht nur die aktuelle Debatte um Böhmermann oder Polak, sondern wirklich die Frage, die immer wieder kommt, Grenzen der Satire, wie weit kann man denn gehen? Und diese Frage kommt ja dann auf, wenn diese Abgründigkeit oder die Abgründe des Humors, den wir dann eben auch so durchleben, anfangen, Leute zu verletzen. Also wenn Leute sich davon verletzt fühlen, wenn die sagen, ihr macht jetzt Witze auf unsere Kosten, ihr macht Witze, ihr seid witzig an der Stelle, an der ich aber definitiv das nicht mehr als witzig verstehe, sondern verstehe, dass ich jetzt davon verletzt bin.
Da wird es halt schwierig. Da wird es auch spannend, aber da wird es auch schwierig. Es ist nicht immer evident, ob eine Pointe, eine Punchline oder eine Prämisse eine symbolische Gewalt gegenüber dem karikierten Subjekt darstellt, zwangsläufig. Vor allem eine symbolische Gewalt gegenüber dem Subjekt, die es erfordert wird, in dem Moment auszuhalten. Da geht schon erstmal die Frage los, wer bestimmt oder wer hat das Recht, wer hat die Deutungshoheit, definieren zu dürfen, wie viel symbolische Gewalt eine Person oder eine Gesellschaft oder eine Sitte oder eine Gemeinschaft aushalten muss und ob diese symbolische Gewalt auch ein systemischer Ausdruck von gesellschaftspolitischer Korrosion ist. Also hinterlässt der Comedian, der Künstler in dem Moment, in dem er sich über andere stellt durch einen Gag, tatsächlich einen gesellschaftlichen Schaden, der Diskriminierung fördern kann. Hass, eine innere Animosität einer bestimmten Menschengruppe gegenüber. Und weil es auch so komplex ist, müssen natürlich Comedians als Künstler diese Verantwortung die ganze Zeit selber reflektieren, haben jetzt aber auch, dadurch, dass wir quasi verstärkt soziale Netzwerke als eine Art große Agora haben, in der das ja diskutiert wird, mittlerweile die ganze Öffentlichkeit als Korrektiv. Und dann auch die Leute, um die es geht, die dann intervenieren können und sagen, hey, das ist eine Verletzung unserer ethischen Standards, ein Eingriff in unsere identitätspolitische Selbstwahrnehmung, das ist nicht in Ordnung. Oder ist es sogar für die Gesellschaft irgendwie längerfristig schädigend, die, glaube ich, dazu führt, dass Comedians jetzt oder die Comedy insgesamt weniger degradierend, weniger aggressiv und weniger diskriminierend wird zwangsläufig. Auch wenn viele in dem Bereich noch Angst haben, um ihre humoristischen Privilegien beraubt zu werden. So, oh, jetzt darf ich keine Witze mehr über alles machen. Jeder hat doch das Recht, irgendwie schlecht behandelt zu werden in meiner Comedy.
Das wird man doch mal sagen dürfen.
Jede genau. Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung, hat Serdar Somun schon mal gesagt.
Das war sein Credo. Deswegen, da ist so die Situation bei einigen Comedians, bei Stand-Upern, die auch lange im Geschäft sind, jetzt darf ich nicht mal mehr. Es ist so analog zur MeToo-Debatte, darf man Frauen keine Komplimente mehr machen.
Bianca Jankowska, eine junge Autorin, die sich dran gemacht hat, über die Millennials zu schreiben. Sie hat ein Buch veröffentlicht.
Millennials sind nochmal welcher? Das sind so Leute, die...
Die so alt sind wie ich und du. Es kommt immer drauf an, wen du fragst. Aber irgendwie, manche sagen, es ging 1980 los und geht bis 2010 oder
okay,
so.
Das ist
eine wahnsinnig große Spanne. Andere sagen, es ist viel weniger. Und dann gibt es ja auch noch Leute, die sagen, dieser ganze Generation Quatsch ist sowieso ein Hirngespinst.
Das ist
jenen
so,
würde
ja.
ich mich auch eher zugehörig fühlen. Nichtsdestotrotz hat Bianca Jankowska in diesem sogenannten Millennial-Manifest, finde ich, ein paar ganz interessante Thesen aufgestellt, die vielleicht viel mehr uns alle betreffen als nur ihre eigene Generation. Und eine These davon war, wir gönnen uns viel zu wenig Rausch. Wir lassen uns abends überhaupt nicht mehr gehen. Wir sind zu feige, mal wieder richtig einen über den Durst zu trinken, weil wir Angst haben, am nächsten Tag auf der Arbeit nicht mehr zu funktionieren.
Also ich bin sicher nicht die, die sagt, man soll jetzt Alkoholmissbrauch betreiben jeden zweiten Tag, sondern mein Essay war mehr oder weniger eine Gesellschaftskritik an den Umständen der heutigen Arbeitsgesellschaft, die uns dazu zwingt, früh nach Hause zu gehen.
Du schreibst ja aber schon, dir fehlt genau das, dass eben die Menschen um dich herum loslassen. Ist das was, was du wirklich erlebst, also wo du wirklich Geschichten hast, die du erzählen kannst, wo du sagst, das hat mich auf einer Party, auf einer Feier richtig gestört, da fehlte mir das Loslassen?
Ja doch, also klar, diese Partikulärbeispiele, die ich in meinem Essay eingebracht habe, die sind schon so passiert. Also da erinnere ich mich eben an den 28. Geburtstag einer Bekannten und da haben wir uns eben um 19.30 Uhr in einem veganen Restaurant getroffen. Und als dann irgendwie der Schnaps kam, hat eben so die Hälfte gesagt, ja, nee, sorry, ich trinke schon seit Jahren gar nichts mehr. Und die anderen waren so, oh Gott, aber wirklich nur einer. Und ich persönlich bin auch überhaupt kein Fan von Shots oder so, aber es hat ein bisschen diese traurige Atmosphäre unterstrichen, in der wir uns jetzt befinden, so mit Mitte, Ende 20, wo Geburtstagsfeiern eben in den Restaurants beginnen und dann um 22.30 Uhr enden, obwohl die meisten noch nicht mal Kinder haben, aber sie fahren dann trotzdem lieber nach Hause zu Netflix und, keine Ahnung, tun noch ein, zwei Stunden Binge-Watchen. Also die Zeit ist ja eh da. Aber ich glaube, dass sie einfach anders genutzt werden möchte. Und ich frage mich auch, ob Netflix so erfolgreich wäre, wenn, keine Ahnung, wenn die Arbeitswelt nicht so stressig wäre. Vielleicht wäre dann auch wieder mehr Raum dafür, sich abends irgendwie sozial zu verausgaben. Aber durch diverse tolle Aktivitäten, die man dann ja auch so mit den Friends auf der Arbeit machen kann oder so diese ganzen After-Work-Aktivitäten, das zählt ja offiziell irgendwie nicht zur Arbeitszeit, ist es dann aber doch. Also ich glaube, dass viele so beansprucht sind von ihren Jobs, sowohl physisch, psychisch, als dann auch noch sozial, zwischenmenschlich.
Du schreibst in diesem Stückchen Text auch, du umarmst den Kater als eine Art Freund, also den schlechten Tag danach. Der Rausch ist für dich ein Mittel zum Zweck.
Ich weiß nicht, ich sage ja gar nicht, dass man das machen muss. Ich glaube, in meinem Buch geht es vielmehr darum, zu erkennen, in was für einer spaßbefreiten Gesellschaft wir mittlerweile leben und wie irgendwie die Ekstase daraus besteht, möglichst viele Likes auf Twitter zu bekommen. Also dass der Dopamingehalt dann steigt, wenn wir unser Higher Self in den sozialen Netzwerken verwirklichen und nicht mehr durch reale Interaktion. Das ist, glaube ich, mehr das, was ich sagen möchte.
Die Jugend also, die lieber arbeitet, anstatt zu feiern.
Aber es ist nicht nur die Jugend. Ich habe dieses Beispiel auch rausgesucht, weil ich im vergangenen Jahr, erinnerst du dich, wir haben diese Folge gemacht über Beat.
Ich erinnere mich, das war Folge Nummer 6, glaube ich.
Und wir haben darüber gesprochen, dass wir selber gerne feiern. Wir gehen selber gerne feiern. Ich gehe selber gerne feiern. Ich habe nur das große Problem, dass mein Freundeskreis genau dieses von Bianca Jankowska beschriebene Verhalten an den Tag legt und total feige ist, einfach mal die Sau rauszulassen. Weil am nächsten Tag muss man arbeiten. Und das letzte Mal, dass ich im Bergheim war, hat wirklich einen Tag vorher eine Freundin abgesagt mit der Begründung, oh nee, am nächsten Tag, da scheint ja so doll die Sonne und da möchte ich nicht in so einen dunklen Club gehen. Und es war das erste Mal seit über 2 Jahren, dass wir zusammen ins Bergheim gegangen wären. Und sie sagt einen Tag vorher ab, weil die Sonne scheint und sie nicht in einen dunklen Club gehen möchte. Das ist so dieses, das hat Jankowska auch in ihrem Buch drin, dieses Wellness-Ding. So, ich, mein Körper und ich, wir brauchen das jetzt. Und das ist jetzt auch wichtiger, als mit den Freunden irgendwo hinzugehen. Und es nervt mich tierisch an und ich wünsche mir wirklich für dieses Jahr 2019, dass Leute aufhören, diesen ganzen Wellness-Scheiß, Namaste My Ass ist übrigens die Titelüberschrift in Jankowskas Buch, dass wir wieder mehr miteinander Spaß haben und auch mal nicht daran denken, wie es uns dann am nächsten Tag geht.
Bist du mit deiner Freundin dann in die Sonne gegangen oder bist du alleine ins Bergheim feiern gegangen?
Ich bin natürlich ins Bergheim gegangen, Entschuldigung.
Und sie hat einen wunderschönen Spaziergang am Schlachtensee. Ein kleines Thema. Eigentlich war es ein kulturell großes Thema, die Lindenstraße. Ich habe sie nie gesehen, die wird abgesetzt. Hast du dich damit befasst? Früher ich nicht. Die Lindenstraße gibt es also nicht mehr und das haben wir in einer Folge lakonisch elegant zum Anlass genommen, zu fragen, gibt es eigentlich sowas wie eine Westalgie, also die Ostalgie, die hat uns ja schon Anfang der 2000er Jahre überrollt. Oh Gott, das muss ich kurz erzählen, ich habe neulich reingeschaut in eine Ostalgie-Show. Mhm. Aus dem Jahr 2003 vom ZDF. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so sehr fremd geschämt für eine Sendung. Es war das Schlimmste. Deswegen hoffe ich, dass es keine Westalgie-Shows geben wird eines Tages. Aber es gibt einen Mann, den ich treffen durfte für dieses Format hier, der einen wundervollen Westalgie-Roman vielleicht geschrieben hat. Es geht um die 80er Jahre. Ein Roman von Michel Descartes, 1000 deutsche Diskotheken heißt er. Und ist 1988 oder 87 geboren. Auf jeden Fall Ende der 80er, hat er jetzt nicht so bewusst erlebt. Und trotzdem schreibt er davon, als wenn er selbst irgendwie mit Matula durch Frankfurt gezogen wäre, um Kriminalfälle zu lösen in einen Fall für zwei oder so. Und der hat ganz, ganz spannend für mich diesen Fetisch, alte BRD, alte Helmut Kohl-Zeit, alte Helmut Schmidt-Zeit, altes Alf-Gucken da beschrieben. Und dieses Gespräch hat stilecht stattgefunden in einer Umkleidekabine eines großen westdeutschen Kaufhauses. Du hast mich gerade eben hier durch das Kaufhaus durchgeführt. Wie viel BRD steckt hier noch drin, nach deiner Ansicht?
Viel. 98% BRD steckt noch drin.
Wo findet man heutzutage noch Orte, die 98% alte BRD sind?
Nirgends mehr. Vielleicht in irgendeinem Miele Flagship Store.
Du bist 1987 in Augsburg geboren, ne? Ja. Bist du da auch aufgewachsen?
Ja, also genau, in einem Dorf bei Augsburg, also in einem Vorort. Mehring heißt der.
Kennst du Meitingen?
Ja, schon.
Echt in der Schule.
Wirklich? Mhm. Meitingen ist aber Nord...
Nee, ist im Norden, ja. Nordschwaben. Nord. Also Landkreis Augsburg, kurz vor Nordschwaben. Ja. Und du bist aber aus dem Süden von Augsburg.
Ich bin aus dem Süden, aber genau. Und dann, also genau, aber die Leute mit den Bussen sind dann immer morgens in die Stadt gefahren. Du ja vielleicht auch, oder?
Nee, ich bin von Tierhaupten nach Meitingen gefahren.
Ach, Meitingen war schon die Metropole, in die Meitingen du gereist schon, bist.
Aber ich bin eigentlich aus dem Osten und bin dann da hingekommen.
Ja.
Und ich habe quasi von dem ausschweifenden DDR-Erlebnis der 90er und Anfang 2000er Jahre in Ost-Berlin reingekommen, nach meinem Gefühl so zurückblickend in das ausschweifende BRD-Gefühl, Ethiklehrer, die geschwärmt haben von den 80ern und 70ern, von so Startbahn-West-Demonstrationen in Frankfurt am Main und so. Wie hast du das wahrgenommen? Wann ist für dich so die BRD, das Helmut-Kohl-Gefühl ausgelaufen?
Ausgelaufen.
Also so ausgefadet meine ich damit.
Ausgefadet ist wirklich ein perfektes Wort dafür. So würde ich das auch beschreiben. Also eigentlich die kompletten 90er Jahre, mein ganzes Gefühl, was die 90er betrifft, sind genau das. Es gibt diesen Staat, BRD, also die alte BRD, die so komisch ausfadet, die so rausgedimmt wird. Also ich habe so Bilder im Kopf, wie ich durch dieses Dorf, also durch diese Kleinstadt laufe und eben irgendwie Garagentore sehe, wo so Garfield-Sachen drauf gemalt sind von so Vätern und so Wohnmobile stehen, wo auch irgendwelche Sachen drauf sind. Und das sind auch die Farben und all diese Marken auch. Also ich glaube, diese Nostalgie ist ja auch eine kapitalistische Nostalgie, weil es ja auch...
So Kakao von dem großen Schweizer bösen Hersteller und sowas.
Ja, genau. Ganz viele Marken, weil es eben damals auch noch eindeutiger, also weil die Monopole vielleicht klarer verteilt wurden. Es gab diese Marktführer, diese ganz klaren, halt Siemens und die haben halt dann, oder Braun und die haben halt dann Rasierer gemacht zum Beispiel, die ja auch irgendwie alle so Fetischgegenstände waren. Eigentlich ist es nicht ein Gefühl, es ist ein Fetisch fast schon bei mir, sondern ein BRD-Fetisch.
Aber das ist die Markenseite. Wie ist es denn mit den Leuten gewesen? Also mit deinen Lehrern, deinen Eltern, deinen Großeltern und dem ganzen Leuten da um dich herum?
Absolut. Die sind eben auch aus diesen 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, je nachdem, ob es Großeltern, Eltern oder Lehrer waren, eben auch noch so rausgefadet. Haben sie selber so rausgefadet in diese 90er Jahre rein, bis eben vom Gefühl her, wie so das Jahr 2000, so als Epochenstufe, aber dann spätestens 2001 mit 9/11, wie so der Fade sozusagen vorbei war. Und
also da endet für dich die alte BRD 2001, am 11. September.
Vom Gefühl ist es, genau, spätestens am 9/11 ist es eigentlich vorbei gewesen.
Findest du, man muss traurig sein, dass diese alte BRD, diese Kultur der alten Helmut-Kohl-Ära nicht mehr existiert?
Ob man traurig sein muss? Nee, auch traurig.
Aber du hast ja so eine Art Fetisch entwickelt dafür, offensichtlich.
Total. Aber der funktioniert ja eigentlich nur, weil es vorbei ist oder weil es nicht mehr da ist. Also wenn man es die ganze Zeit hat, ich weiß nicht, ob der Fetisch da noch funktioniert.
Aber was siehst du denn daraus? Also was ist das Ulkige, das Gackige, das Tolle, was du daran so hast?
Dass es einfach tatsächlich diesen absurden Start mal gab, in dem man in meinem Fall ja sogar geboren ist, aber der ja dann sofort auch untergegangen ist oder verschwunden. Ne, untergegangen ja nicht, aber verschwunden. Der ist einfach verschwunden. Und der ist in so komischen Resten noch überall sichtbar und steht noch so rum oder liegt bei einem im Badezimmer als so ein komischer Gegenstand aus dieser Zeit. Und tatsächlich muss man ja sagen, ich sehe die BRD als Staat ja schon wie so, schon auch nicht wahrscheinlich der blödste deutsche Staat gewesen, den es je gab. Also wenn man sich so die anderen in diesem Jahrhundert mal anguckt, was es da noch so gab. Gar nicht mal blöd und habt irgendwie so eine komische, biedere, ulkige, provinzige Kultur etabliert, mit dieser komischen Provinzhauptstadt Bonn auch noch und solche Sachen.
Du sprichst jetzt ja quasi über das Ende der BRD, wie Leute über das Ende der DDR sprechen. Sie haben auch ihre Gegenstände noch im Bad zu liegen, die sich an die DDR erinnern und so weiter. Müssen wir denn vielleicht in unserer Gesellschaft auch darüber sprechen, dass nicht nur die DDR geendet ist und da viel, viel Frust entstanden ist, sondern dass es genauso in der BRD geendet ist, nur dass die Trademark BRD bis heute weiterhin geführt wird?
Ja, absolut. Wahrscheinlich gibt es Leute, die irgendwie gefrustet sind. Deswegen, also wieso, weil wieso die BRD ist wieso vorbei. Offiziell hat man wieso gewonnen im Kampf der Systeme, aber was hat man denn gewonnen? Na, nix. Also, das ist ja der Witz daran. Überhaupt nichts. Nix. Außer sein eigenes Leben, dass man halt so vor sich hin lebt und halt genau dieselben Sachen macht wie vorher, aber das kommt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist so
langsam. Jetzt fällt allen auf, ist es weg oder was?
Ja, nee, das ist langsam wird es so ein Thema. Und ich habe vor 5 Jahren schon mal ein Theaterstück geschrieben mit meinem Freund Jakob Nolte und das Stück hieß Helmut Kohl läuft durch Bonn, wo wir auch voll auf die Tube gedrückt haben, was der ganze Quatsch angeht. Mit BRD, Nostalgie oder wie auch immer. Und das war aber irgendwie noch zu früh. Das hat da irgendwie keiner kapiert. Es war wie so, hä? Was wollen die denn jetzt von mir? Hä? Ein Stück über die BRD? Seid ihr bescheuert? Was soll das denn? Habt ihr nichts Besseres zu tun in eurer Freizeit, als ein Stück über Helmut Kohl zu schreiben?
Also, er war irgendwie immer schon zu früh dran mit seinem Thema. Vielleicht ist Nostalgie dann am Ende das große Ding. Aber wie gesagt, wir möchten alle Fernsehproduzenten inständig bitten, keine Nostalgie-Shows aufzulegen.
Lieber noch ein bisschen mehr Lindenstraße.
Das wäre schön, ja. Mhm. Das ist unser Wunsch fürs Jahr 2019. Mehr Lindenstraßenfolge, Doppelfolgen jeden Abend, liebe ARD. Das ganz ironiefrei wünschen wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir auch physisch als wir angekommen im neuen Jahr. Und werden wir euch dann begrüßen, dann meinen wir es denn für, also wir meinen es natürlich ernst, euch ein schönes neues Jahr zu wünschen, aber dann haben wir es so wirklich richtig, dann meinen wir es auch körperlich so. Ansonsten euch ein schönes neues Jahr.
Das wünsche ich auch.
Ach ja, und ihr könnt uns natürlich auch eure Themenvorschläge für dieses neue Jahr schicken.
Und zwar an lakonischelegant@deutschlandradio.de.